Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und darin erzählt Pia Rauschenberger heute über Adipositas. Wie sich Stigmatisierung auf medizinische Behandlungen auswirkt.
Der Arzt fragte mich, also ich war 6 Jahre zu dem Zeitpunkt, fragte mich auf meinen Bauch guckend, ob ich schwanger sei. Und das waren schon so Momente, wo ich dachte, irgendwas stimmt hier so nicht mit mir.
Damals hatte ich auch mal einen Termin bei einem Lungenarzt oder so. Da hat dann auch gemeint, ja, naja, Sie müssten ja auch mal abnehmen. Er hat wirklich gesagt, Sie sind eindeutig zu fett.
Es gibt auch Beispiele, dass Menschen tatsächlich auch Tumore nicht entdeckt wurden. Ja, dass die zum Teil schwere Tumore mit sich rumgetragen haben, weil sie nicht richtig untersucht wurden. Und auch, weil dann ein gewisser Ekel tatsächlich häufig vor dem Körperfett besteht. Also man möchte das nicht abtasten, man möchte das nicht sich näher damit auseinandersetzen, sich das gar nicht anschauen eigentlich.
Ich hatte ein Rückenleiden, bin also zum Arzt, also hatte einen Hexenschuss am unteren Wirbel. Bin zum Arzt und er hatte gesagt, Sie müssen Sport treiben und wollte mich also auch gar nicht krank schreiben, wollte mir keine Medikamente geben. Meine Freundin, sehr, sehr schlank, war bei dem gleichen Arzt, tatsächlich auch wirklich einige Tage später, also wir hatten uns da offensichtlich mit unserem Hexenschuss abgesprochen. Sie ist sehr schlank und sie hat eine ganz andere Behandlung erfahren als ich. Sie wurde untersucht, ihr wurde zugehört, sie hat Schmerzmittel bekommen, sie ist krankgeschrieben worden, ohne dass sie in irgendeiner Form Diskussionen führen musste.
Die Bloggerin Journelle lebt in Hamburg und ist übergewichtig. Wie viel sie genau wiegt, weiß sie nicht. Irgendwann waren es mal 90 Kilo. Sie hat jahrelange Diätprogramme hinter sich. Ein zähes Ringen mit dem eigenen Körper, mit dem Schönheitsideal unserer Gesellschaft. Und, so wird es zumindest landläufig angenommen, mit der eigenen Gesundheit. Von Ärzten wird Journelle daher immer wieder auf ihr Gewicht angesprochen. Ganz unvermittelt.
Das war eine gynäkologische Vorsorgeuntersuchung und sie rechnet meinen BMI aus. Ich hatte sie auch nicht darum gebeten, sondern sie fragt mich, wie viel ich wiege und wie groß ich bin. Und dann sagt sie, das ist aber ein BMI, der ist gefährlich.
Wie Übergewicht sozial konstruiert wird, zeigt sich am BMI. Der Body Mass Index ist ein rein statistisches Maß aus dem 19. Jahrhundert. Jahrzehntelang schlummerte er in Vergessenheit. Bis 1998, als sich die Weltgesundheitsorganisation den BMI vornimmt. Sie legt konkrete Grenzwerte fest, die bis heute bestimmen, ab wann Menschen als übergewichtig gelten. Von einem Tag auf den anderen werden dicke Menschen zu Problemfällen.
Das hat auch dazu geführt, dass in den USA, wo bis davor noch etwas laxere BMI-Werte, auch mit leicht unterschiedlich zwischen Männern und Frauen gab, dass die dann angepasst wurden, dass über Nacht 35 Millionen US-Amerikanerinnen und Amerikaner, dann auf die davor normalgewichtig waren, übergewichtig wurden durch diese Grenzwertsenkung.
Friedrich Schorp forscht zum Gesundheitswesen an der Universität Bremen.
Menschen mit einem Body-Mass-Index über 25 gelten als übergewichtig, solche mit einem Wert über 30 als adipös, also fettleibig.
Und es führt eben dazu, dass wir heute davon sprechen, dass in fast allen westlichen Industrieländern die Mehrheit der Bevölkerung tatsächlich mindestens übergewichtig ist, also eigentlich in eine Risikokategorie fällt, obwohl die Lebenserwartung ja kontinuierlich angestiegen ist.
Also es gibt eine größere Literatur dazu in der Tat, dass das BMI nicht so gut geeignet ist in vielen Fällen, weil er nicht zwischen Fett und Muskelmasse oder überhaupt anderer Masse unterscheidet. Und dahin kann es sein, dass Sie Hochleistungssportler sind, sagen wir mal ein Diskuswerfer oder Gewichtheber und praktisch nur aus Muskeln bestehen, aber trotzdem einen BMI haben, der Sie als hochadipös klassifizieren würde, also irgendwo 40 rum zum Beispiel.
Matthias Gerl will eine bessere Methode entwickeln. Algorithmen, die Krankheiten genauer vorhersagen. Er identifiziert Lipidmoleküle, die wesentlich mehr Informationen über Adipositas enthalten als der BMI. An diesem Verfahren arbeiten Wissenschaftler der Universität Dresden zusammen mit der Lipotype GmbH, einer Ausgründung des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik.
Was Lipotype macht, kennen Sie daher, was Sie auf Ihrer Ölflasche zum Beispiel haben. Sie nehmen Ihre Flasche Olivenöl, schauen darin drauf und sehen, oh, da ist so und so viel Fett enthalten. Und es enthält so viel gesättigtes Fett und so viel ungesättigtes Fett. Das ist eine relativ grobe Art und Weise, wie man Fette, die auch Lipide sind, klassifizieren kann. Das heißt, wie ungesättigt dieses Fett ist. Oder Sie haben bestimmt auch schon gehört, dass es eben Omega-3 oder Omega-6-Fettsäuren gibt. Und das noch in einer größeren Komplexität ist das, was wir bei Lipotype messen. Das heißt, wir messen letztendlich Lipidmoleküle und deren Zusammensetzung.
Der Lipidomik-BMI zeigt zum Beispiel, wie groß die Menge des viszeralen Fettgewebes ist. Das ist eine Form von gesundheitsschädlichem Fett. So können die Wissenschaftler präziser ermitteln, wer später an Herzkrankheiten leiden wird, um zum Beispiel Herzinfarkten vorzubeugen. Solche Verfahren erfordern aber komplizierte Technik. Es ist noch ein langer Weg, bis sie bei Hausärzten einsetzbar sind. Sie werden aber gebraucht, weil Fettleibigkeit tatsächlich gefährlich für die Gesundheit sein kann. Laut einer Studie der OECD vom Oktober 2019 werden viele Menschen an ihrem Übergewicht oder dessen Folgen sterben. In den nächsten 30 Jahren mehr als 90 Millionen. Und das nur in den Industrie- und Schwellenländern. In Deutschland, wie in den meisten OECD-Ländern, ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung übergewichtig.
Veronika Hollenrieder ist Internistin und arbeitet am ambulanten Diabeteszentrum in München-Unterhaching. Sie ist tagtäglich mit den Folgen der Adipositas konfrontiert.
Klar ist, Adipositas ist ein Problem für die Gelenke. Jedes Gelenk leidet unter dieser Last, die es jeden Tag mit sich herumschleppen muss. Klar ist auch, Adipositas ist ein Risikofaktor für Stoffwechselstörungen, wie zum Beispiel Diabetes.
Gelenkprobleme, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Selbst im Gehirn zeigen sich die Folgen der Adipositas.
Im Alter, ich würde jetzt nur mal über Probanden oder Patienten sprechen, die älter sind als 60 Jahre, ist ein höherer Body-Mass-Index mit einem reduzierten Volumen der grauen Substanz korreliert und auch mit Veränderungen in der Mikrostruktur der weißen Substanz.
Frauke Bayer forscht am Max-Planck-Institut in Leipzig zu Demenz. Bisher deuten Studienergebnisse darauf hin, dass Adipositas Demenz begünstigt.
Querschnittsstudien, aber auch Längsschnittsstudien konnten das auch für gewisse Regionen, wie zum Beispiel den Hippocampus, bestätigen, dass ein höherer BMI mit stärkerer Abnahme des Volumens dieser Regionen assoziiert ist.
Laut der OECD-Studie werden in Deutschland in den nächsten 30 Jahren 11% der Gesundheitsausgaben für Krankheiten verwendet, die mit Übergewicht zusammenhängen. Die Daten zeigen, dass jeder Dollar, der für Prävention von Adipositas ausgegeben wird, sich sechsfach auszahlt. Eine Säule der Präventionsarbeit, die die OECD vorschlägt, ist Werbung für Sport und Bewegung. Das liegt in der Hand des Gesundheitsministeriums.
In Belgien ist seit 5 Jahren eine übergewichtige Frau Gesundheitsministerin.
Als Maggie de Blok 2014 ihr Amt als Gesundheitsministerin antritt, wird in den USA gerade Michelle Obamas Anti-Adipositas-Kampagne kritisiert und als großer Misserfolg bezeichnet, da es immer noch so viele übergewichtige Kinder gibt. In Europa ist laut Eurostat 2014 schon nahezu jede 6. Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, adipös. Überall schrillen die Alarmsignale, wenn es um Adipositas und Übergewicht geht. Dicksein wird als schleichende Bedrohung für die Bevölkerung dargestellt und mit Viruserkrankungen verglichen. Die damalige Ernährungsministerin Renate Künast schreibt 2004 in ihrem Buch »Die Dickmacher, warum die Deutschen immer fetter werden und was wir dagegen tun müssen«:
»Wir verfetten langsam, aber sicher. Genau das Schleichende jedoch ist das große Problem, auch bei der öffentlichen Wahrnehmung. Die Bäuche haben sich allmählich in unseren Alltag gedrängt. Inzwischen verursacht die Fehlernährung allein in Deutschland 70 Milliarden Euro Folgekosten im Jahr. Was wäre wohl los, wenn ein Virus oder eine Tierkrankheit derartige Schäden anrichtete?«
Als Maggie de Blok ihr Amt antritt, diskutieren Menschen in Belgien öffentlich, ob eine übergewichtige Frau Gesundheitsministerin werden soll.
Dicke Menschen seien selbst schuld an ihrem Übergewicht. Ein gängiges Vorurteil. Auch diverse Anti-Adipositas-Kampagnen tragen dazu bei.
When you eat more than you need to and aren't as active as you should be, fat doesn't just build up around your waist.
In Australien war das, da gab es einen Clip, da wurde gezeigt, wie ein ja auch ziemlich beleibter Mann nachts irgendwie den Kühlschranktür aufmacht und sich so ein Stück Pizza holt und dann überlegt er kurz und dann sieht man so einen Clip, wie in seinem Magen da irgendwie Fett da ganz komisch rumwabbelt und es sieht irgendwie natürlich nicht schön aus und also so ein Ekeleffekt wird da erzeugt mit optischen Mitteln und dann macht er die Kühlschranktür irgendwie wieder zu.
Solche Furchtappellbotschaften seien nicht sinnvoll, sondern lösten eher Stress bei den Betroffenen aus, sagt Schorp.
Und es führt natürlich auch bei denjenigen, die nicht dick sind, zu einer stärkeren Schuldzuweisung an die Menschen mit hohem Körpergewicht, weil es auch wieder so nahelegt, okay, das sind die Leute, die sich nachts irgendwie den Bauch vollstopfen, die dann deswegen eben so dick sind und deswegen auch so hohe Kosten dann im Gesundheitswesen zum Beispiel verursachen.
Dabei sind sich Experten einig, Übergewicht und Adipositas haben vielfältige Ursachen. Marie Bernard forscht in Leipzig und Gera zu Adipositas und wie Menschen mit Übergewicht wahrgenommen werden.
Also Adipositas ist keine selbstverschuldete Erkrankung. Da spielen zahlreiche Faktoren ein, die Adipositas begünstigen, wie beispielsweise die Genetik, Stress, Schlafstörungen, psychische Erkrankungen, die adipogene Umwelt, in der wir leben, in der zu jeder Zeit hochkalorische Lebensmittel immer verfügbar sind und quasi an jeder Ecke erworben werden können. Also all das spielt rein.
Als ich hier nach Frankfurt gekommen bin, habe ich 85 Kilo gewogen. War jetzt auch nicht für meine Größe Idealgewicht. Ich habe halt immer ein bisschen mehr auf den Rippen gehabt.
Mandy bleibt lieber nur bei ihrem Vornamen, obwohl sie nicht schüchtern ist. Wer nicht hinter mir steht, steht mir im Weg, hat sie in ihr Profil in einem Chatdienst geschrieben. Als Kind isst sie gerne und wenn sie sich große Portionen nimmt, mahnen ihre Eltern sie, diese auch aufzuessen. Nach der Schule zieht sie nach Frankfurt an der Oder, um eine Ausbildung als Krankenschwester zu machen. Sie wohnt das erste Mal alleine und nimmt zu.
Dann sind 30 Kilo dazugekommen, dann waren es dann 110 und durch die Schwangerschaft war dann Spitzenwert bei 130. Und dann irgendwann fühlt man sich auch nicht mehr wohl und dann gucken andere. Und wenn man dann mit dem Kind irgendwo spazieren geht oder in irgendeinen Freizeitpark möchte, muss man erst gucken, ob man überhaupt in den Sitz reinpasst. Dieses Jahr waren wir zum Geburtstag von meinem Sohn im MyJump. Da konnte ich nicht mithopsen, weil ich war zu schwer. Und das ist natürlich, da hätte ich heulen können. Ich stand dann daneben, konnte nicht mitmachen, konnte nur zugucken. Das war nicht schön.
Mandy versucht abzunehmen. Immer wieder probiert sie Diäten und Ernährungsprogramme aus.
Also ich habe hier diverse Sachen aus Zeitschriften, Brigitte-Diät oder Kohl-Diät. Ich habe FDH frisst die Hälfte sozusagen gemacht, aber das hält man auf Dauer irgendwann nicht durch. Irgendwann kommt dann der Heißhunger. Ich habe auch dieses Programm von Deadlift die Soest gemacht gehabt vor 7 Jahren, dieses 10 Weeks Body Change. Da habe ich in 16 Wochen 20 Kilo abgenommen, aber irgendwann, da hatten wir dann auch einen kleinen Vorfall in der Familie und dann war mein Mann überhaupt froh, dass ich überhaupt was gegessen habe. Dann bin ich natürlich wieder ins alte Schema gefallen, habe dann wieder normal angefangen zu essen, was für mich normal war. Und dann gingen die Kilos auch wieder hoch. Und dann sagt man, bringt alles nichts mehr. Dann fängt man wieder ganz normal an zu essen aus Frust und dann kommen die Kilos wieder.
Irgendwann hört Mandy von einer Kollegin, die sich operieren lässt, um abzunehmen.
Dicke Menschen weichen ab von einer Norm, die alle Mitglieder der Gesellschaft verinnerlicht haben. Sie verweigern sich dieser Norm. Oder werden zumindest so gelesen.
Der menschliche Körper geht in eine Machtmaschinerie ein, die ihn durchdringt, zergliedert und wieder zusammensetzt. Die Disziplin fabriziert auf diese Weise unterworfene und geübte Körper, fügsame und gelehrige Körper.
Für den französischen Philosophen Michel Foucault ist das die logische Folge einer Machttechnologie, die sich auf das Leben und den individuellen Körper richtet, die Normalisierungsgesellschaft. Menschen disziplinieren sich selbst, formen ihre Körper nach einem Idealbild. Die Selbst- und Fremdkontrolle erfolgt über die Blicke der anderen, die auffordern, sich anzupassen. Diäten, Schönheitspraktiken und Fitnesskurse. Darin zeigen sich die Machttechniken dieser Biopolitik.
Ich glaube, das hängt auch halt mit dem Idealbild zusammen. In der Schule bin ich auch gehänselt worden mit deutsche Panzerrollen wieder und solche Sachen. Also das hat dann schon verletzt. Ich denke mal schon, dass ich dann auch ab und zu dann einfach aus Frust gegessen habe und dann das in mich reingefressen habe.
Übergewichtige Menschen werden nicht nur im persönlichen Umfeld diskriminiert. Ganz besonders häufig machen sie negative Erfahrungen, wenn sie zum Arzt gehen. Gesundheitswissenschaftler Friedrich Schorb.
2016 gab es dann eine große Erhebung. Da gab es die Kategorien, die ja bereits im Antidiskriminierungsgesetz verankert sind. Also Alter, Ethnie, Religion, Geschlecht, Behinderung, sexuelle Orientierung, das waren sie, glaube ich, im Wesentlichen. Und da gab es eine freie Kategorie und mit Abstand die häufigste Nennung in der freien Kategorie war Gewicht. Und fast alle Beispiele, die zu Gewicht genannt wurden in dieser Studie, kamen aus dem Gesundheitsbereich.
Nathalie Rosenke engagiert sich bei der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Sie hat viele solcher Geschichten gehört.
Es war ein Fall einer dicken Frau, die bei ihrer Hausärztin war. Und da ging es so um die Vorbereitung auf eine Operation, Tumorentfernung. Und wo die Hausärztin dann wirklich zu ihr meinte, naja, Glück im Unglück, wenn es wie bei Ihnen auf die Ästhetik nicht ankommt, kann ja zumindest großflächig geschnitten werden.
Es gibt zahlreiche Studien, die zeigten, dass Menschen mit Adipositas das zum einen wiedergaben, dass sie sich von Ärzten nicht ernst genommen gefühlt haben, dass oftmals die Einschätzung war, nehmen Sie einfach ab, dann wird alles wieder gut, und dass sie eben nicht gut genug untersucht worden sind. Das haben zahlreiche Studien gezeigt. Wir wollten einfach wissen, inwieweit denn auch die Normalbevölkerung im Gesundheitssystem diese Diskriminierung bzw. Stigmatisierung auch weiterträgt.
Marie Bernard hat sich in ihrer Studie insbesondere die Diskriminierung im Gesundheitssystem angeschaut. Sie wollte herausfinden, ob die Bevölkerung denkt, dass Menschen mit Adipositas erhöhte Krankenkassenbeiträge zahlen sollen.
Wir haben gesehen, dass besonders Menschen, die starke Vorurteile gegenüber Menschen mit Adipositas innehaben, also die wirklich daran glaubten, dass Menschen selbst schuld daran seien an ihrer Erkrankung, dass sie einfach zu faul und zu willensschwach seien, besonders die Menschen haben wir gesehen, dass die einen höheren Beitragssatz für Menschen mit Adipositas gefordert haben.
Ein Überblicksartikel von Rebecca Poole und Chelsea Heuer aus dem Jahr 2009 zeichnet ein erschreckendes Bild. Das Vorurteil, dass Menschen mit Adipositas einfach zu faul oder willensschwach seien, teilen viele Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, zum Beispiel Ärzte und Pflegepersonal. Das zeige sich zum Teil auch im Umgang der Krankenkassen mit diesem Thema, meint Bernard. Auch Mandy musste einige Hürden nehmen, bevor ihr die OP bezahlt wurde.
Ich hatte mich bei uns im Klinikum mit dem Chirurgen in Verbindung gesetzt und der hat mir dann gesagt, was ich alles machen muss. Also war so ein MMK, so ein multimodales Konzept. Da muss man Ernährungsberatung machen, ein halbes Jahr auch Sport betreiben, psychologisches Gutachten machen, einige noch Blutuntersuchungen. Und das musste man dann halt alles einreichen, auch ein Gutachten vom Chirurgen dann, dass der eben auch diese OP befürwortet und für sinnvoll hält. Und dann musste ich einen Antrag stellen, noch persönlich dann, und das alles dann bei der Krankenkasse einreichen.
Ziel dessen ist es, den Patienten von der OP abzubringen, in dem Glauben, dass eine reine Diät oder Ernährungsberatung zu einem signifikanten Gewichtsverlust führen würde, obwohl das medizinisch eigentlich schon längst widerlegt ist.
Sagt der Arzt und Chirurg Christian Denecke. Er operiert selbst mehrmals wöchentlich Menschen, die übergewichtig sind.
Das heißt eben auch, dass Menschen mit Adipositas dafür kämpfen müssen, Gesundheitsvorsorge bzw. auch Therapieprogramme zu erhalten. Und das entscheidet die Krankenkasse je nach Einzelfall. Das heißt, der Patient ist auf den Goodwill der Krankenkasse angewiesen, dass diese Kosten übernommen werden.
Bei Operationen sei Deutschland das Schlusslicht, erzählt Bernard, im europäischen und im internationalen Vergleich.
Und das liegt eben auch daran, dass diese Kosten oftmals erst eingeklagt werden müssen.
Mandy konnte alle Hürden nehmen. Die Krankenkasse finanziert ihre Operation. Christian Denecke steht am OP-Tisch in der Charité in Berlin-Mitte.
Können Sie sagen, wie groß ungefähr der Magen ist der
Patientin? Das ist jetzt schwer zu sagen in Millilitern. Wir haben das nicht vorher ausgemessen. Ja. Dieser Magen ist definitiv etwas vergrößert. Dieser hier ist definitiv etwas ausgesackt nach unten hin.
Auf dem OP-Tisch liegt Mandy. Für sie ist es ein Tag, der ihr Leben verändert. Für Christian Denecke ist es Routine.
Oh, das ist eine sehr standardisierte Operation, dass man den Magen zu einem Schlauch verkleinert. Der wird von innen, das werden Sie gleich sehen, wird der Magen kalibriert mit einem Schlauch, der uns anzeigt, wie breit der zukünftige Magenschlauch werden soll. Ja, das sehen wir gleich.
Von den Kollegen immer wieder Berichte, dass Menschen sehr glücklich sind nach solchen Operationen. Das glaube ich sofort. Die Frage ist nur immer, wie stellt sich die Situation dann viele Jahre später dar, wenn Komplikationen auftreten, die zum Teil aber auch schon früher auftreten. Also man hört immer von den Glücklichen, alleine ich habe sie leider nie gesehen.
Der Ärztin und Internistin Veronika Hollenrieder sind viele Fälle begegnet, die nach solchen Operationen Probleme bekamen. Eine ihrer Patientinnen entschied sich für eine Operation. Jahrelang hatte sie versucht abzunehmen. Nach dem Eingriff verlor sie 30 Kilogramm. Aber die OP hatte weitere Folgen.
Sie kann nach wie vor nicht alles essen. Sie hat rezidivierend Erbrechen, Durchfälle. Sie hat Mangelerscheinungen, weil sie in den Jahren nach der Operation nicht auf die Supplementation geachtet hat, die notwendig gewesen wäre. Sie ist zwar schlanker als vor der Operation, hat aber an Lebensqualität nicht unbedingt dazu gewonnen.
Die Operation ist natürlich ein komplexes Thema, denn es ist tatsächlich so, dass die einzige Methode, mit der man tatsächlich relativ häufig dann tatsächlich eine Gewichtsreduktion dauerhaft oder zumindest über längere Zeit erreicht, sind die Operationen. Aber die Operationen haben auch ganz viele problematische Nebenfolgen. Also man kann ja eigentlich dann sein Leben lang ja nicht mehr normal essen. Man muss immer darauf achten, wie viel man isst. Man muss immer darauf achten, dass auch genug Nährstoffe zugeführt werden, weil der verkleinerte Magen ja nicht mehr so viel aufnehmen kann. Man zerstört natürlich im Grunde genommen ein funktionierendes Organ und das ist schon problematisch.
Der Gesundheitswissenschaftler Friedrich Schorp begrüßt die relativ strengen Auflagen in Deutschland vor solchen Operationen.
Zur Gewichtsreduktion führen mehrere Operationen. Ein Magenband, das den Magen einschnürt, dieser Eingriff kann rückgängig gemacht werden. Anders als der Magenbypass, bei dem der Verdauungsweg verkürzt wird. Mandy hat sich für eine Magenverkleinerung, für einen sogenannten Schlauchmagen entschieden. Diese Operation gilt als die sanftere Variante im Vergleich zum Bypass.
Sie sehen jetzt im Bild den Magen. Hier geht es Richtung Magenausgang. Und wir haben hier, was sich vorwölbt, einen Magenschlauch durch den Mund in den Magen eingeleitet, der uns anzeigt, wie eng der zukünftige Magenschlauch werden soll, sozusagen. Damit verhindern wir, dass er zu eng oder zu weit wird oder bei den Patienten unterschiedlich groß gemacht wird. Und Sie sehen jetzt, wie wir hier das Klammernahtgerät auf der linken Seite einführen und den Schlauchmagen jetzt anfangen zu bilden, indem wir entlang des Schlauchmagens mit dem Klammernahtgerät einen Teil des Magens abtrennen.
Nathalie Rusenke ärgert das Thema. Sie fühlt sich genötigt, sich doch endlich operieren zu lassen.
Weil ich da immer wieder unaufgefordert drauf angesprochen werde. Und das zeigt einfach, dass die Außendarstellung nicht stimmt. Also die Außendarstellung immer, es ist eine Operation, die Ultima Ratio, der wirklich letzte Weg, der gegangen werden soll. Aber wenn ich darauf werbend angesprochen werde, wenn ich mit einer Erkältung zum Arzt komme, dann sehe ich nicht den Zusammenhang.
Also ich würde nicht sagen, dass es prinzipiell absolut immer schlecht oder böse ist. Und man muss es den Menschen ja auch letztlich selbst überlassen. Man sollte aber auf jeden Fall stark über die Risiken aufklären und man sollte das sehr ernst nehmen. Ich würde es nicht prinzipiell immer ausschließen, aber man sollte da sehr, sehr behutsam mit umgehen.
Mandy hat ihre Operation überstanden.
Ja, na, ich war erstmal ganz schön fertig, also es hat ganz schön geschlaucht, die OP. Man kann ja auch nichts essen großartig, nur halt Wasser oder Tee oder Brühe trinken und da kommt der Körper ja auch nicht so richtig zu Kräften. Also die erste Woche zu Hause war auch noch ganz schön ermüdend, matt. Aber dann, wo ich dann wieder das erste Mal Kartoffelbrei gegessen habe und ein bisschen so Möhrchen gekocht und dann zerdrückt und das war eine richtige Geschmacksexplosion im Mund, das hat schon gut getan. Da war ich dann froh, dass ich dann dachte, jetzt geht's voran. Da war ich richtig erleichtert und das hat mich echt gefreut. Ich wusste nicht, dass ich mich so freuen kann auf Kartoffeln. Also war schon schön.
Einen Monat nach dem Eingriff passt ihr eine Jacke wieder, die sie jahrelang nicht tragen konnte. Psychologische Nachsorge bekommt Mandy nicht. Für viele Experten ist sie aber besonders wichtig, um Rückfälle zu verhindern. Eine große Gefahr ist, dass Menschen nach einer OP erstmal abnehmen und, wenn das Gewicht irgendwann stagniert, frustriert wieder anfangen zu essen. Die psychischen Gründe für Adipositas ändern sich durch eine Operation nicht und die gesellschaftliche Diskriminierung bleibt auch die gleiche.
Dr. Himmelstein und Kollegen zeigten in einer Studie aus dem Jahr 2015 einen Cortisolanstieg bei Studienteilnehmern, die besonders unter dem gewichtsbezogenen Stigma litten, unabhängig von ihrem tatsächlichen Gewicht. Es war die erste Studie, die die physiologischen Konsequenzen der Stigmatisierung untersuchte.
Diskriminierung führt zu Stress und Stress führt zu höherem Blutdruck etwa. Es führt zum Anstieg des Cortisolspiegels. Es führt zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen auch, ganz unmittelbaren gesundheitlichen Problemen, psychischen und physischen Problemen. Und die werden dann ja der Adipositas oder dem hohen Körpergewicht angerechnet, sind aber eigentlich nicht im engeren Sinne medizinisch verursacht, auch wenn sie dann am Ende medizinische Konsequenzen zeitigen, aber sie sind im engeren Sinne ja gesellschaftlich, sozial verursacht.
Friedrich Schorp stößt in Studien immer wieder auf ein Paradox. Wenn dicke Menschen diskriminiert werden, hat das einen schlechteren Einfluss auf deren Gesundheit als das Dicksein selbst. Veronika Hollenrieder sieht, was Ärzte jetzt schon ändern können, ganz ohne Technik, um die gesundheitlichen Folgen von Adipositas zu minimieren.
Wir müssen den Zuckerstoffwechsel anschauen, wir müssen den Blutdruck anschauen, wir müssen den Fettstoffwechsel anschauen. Wir müssen ihnen sagen, dass sie ein hohes Risiko haben, aber wir dürfen ihnen nicht ihr Selbstwertgefühl nehmen, indem wir sagen, die Blutdruckmanschette funktioniert bei ihnen nicht oder unsere Praxiswaage, die geht halt leider nur bis 150 Kilo, dafür sind sie zu fett. Das müssen sich dicke Menschen immer wieder auch in Arztpraxen oder in Kliniken anhören. Das muss aufhören.
Die Bloggerin Journelle ist gesund. Auf Instagram hat sie Fettaktivistinnen entdeckt, die ihr ein anderes Bild von ihrem eigenen Körper vermittelt haben. Das hat ihre Sichtweise verändert.
Das alles hat tatsächlich zu einer Art Umschulung auch meines Blickes geführt. Das heißt also, das, was ich vorher eklig fand an meinem Körper, dieser Bauch, diese Beine, die aneinander reiben, die sind für mich umdefiniert worden. Und ich habe festgestellt, dass sozusagen das immer wieder Visuelle, also wenn einem einfach oft genug das als gut dargestellt wird, dass man das dann annimmt. Also es gibt auch bei mir Phasen, wo ich denke, oh, vielleicht doch nochmal abnehmen oder was auch immer. Aber das wird tatsächlich immer weniger und ich mag meinen Körper immer mehr.
Für Friedrich Schorp sind Programme wie Health at Every Size aus den USA ein Vorbild. Die betonen, dass alle Menschen sich gesund ernähren sollten, Sport machen sollten, nicht nur übergewichtige Menschen.
Man kann körperliche Betätigung mit fast jedem Gewicht machen und sollte das auch tun, nur eben nicht verbunden mit dem Versprechen, sie nehmen dann ab, weil das erfüllt sich in der Regel nicht oder nicht in dem Umfang, wie die meisten Leute sich das wünschen und es ist vor allem nicht dauerhaft. Sondern mit dem Versprechen, es tut dir gut, es fühlt sich körperlich gut an und es führt letztlich auch dazu, dass sich ganz viele dieser medizinischen Indikatoren verbessern.
Mandy trägt 2 Monate nach der Magenverkleinerung 2 Kleidergrößen kleiner. Ihr Gesicht und ihre Taille sind viel schmaler geworden. Sie wiegt 24 Kilo weniger. Ihre Waage zeigt jetzt 100,1 Kilogramm. Seit kurzem traut sie sich ins Fitnessstudio. Komplikationen gibt es bisher nicht.
Ich habe ja, wie gesagt, vorher immer gegessen und gegessen, bis mir irgendwann der Bauch wehtat. Und jetzt merke ich halt, du brauchst wirklich bloß so ein bisschen und dann bist du satt. Ich habe jetzt zwar nicht Hunger, also wenn dann mal Appetit auf irgendwas, aber Hunger eigentlich nicht. Süßes gar nicht mehr. Also da, weiß nicht, ekle ich mich sogar so ein bisschen davor. Ich habe mal probiert, was Süßes, das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Bin ich froh drüber. Also ist schön.
Und Maggi de Block?
Sie ist nach wie vor Gesundheitsministerin und gilt als eine der beliebtesten Politikerinnen Belgiens. Als sie einmal in einer Talkshow gefragt wurde, ob sie auch ein Haifisch sei, so wie viele andere Politiker, sagte sie:
Ich halte mich eher für einen Walfisch. Die schwimmen fröhlich herum und beißen nicht.
Ich weiß es nicht. Ich denke, dass ich mehr ein Walfisch bin.
Adipositas. Wie sich Stigmatisierung auf medizinische Behandlungen auswirkt. Ein Feature von Pia Rauschenberger. Es sprachen Cornelia Schönwald, Bettina Kurt, Barbara Becker und Martin Mayer. Regie Clarisse Crosset, Ton Andreas Stoffels und die Redaktion hatte Jana Wuttke.